Liebe Gemeinde, wenn zwei Menschen in einer intensiven Beziehung miteinander leben, dann ist es ihnen wichtig, dass einer den anderen so gut wie möglich versteht. Reinhard Meyer hat das in einem Lied für seine Frau so ausgedrückt. Ich habe manchmal deine Gedanken gelesen, habe manches Verborgene erraten von dir. Manchmal bin ich nah deiner Seele gewesen. Ein offenes Buch schienst du mir. Jede deiner Gewohnheiten kann ich beschreiben, jeden Zug, jeden Schritt. Doch so viel Rätsel bleiben, denn was weiß ich schon von dir? Das heißt, ich verstehe dich schon gut, aber ich verstehe dich noch nicht gut genug. Und ich möchte dich gern noch besser verstehen. Das ist wichtig für eine Ehe. Dass man niemals aufhört, zu versuchen, den anderen zu verstehen. Das hat auch etwas mit Interesse aneinander zu tun. Und das gilt nicht nur für das Verhältnis zwischen Mann und Frau, das gilt auch für das Verhältnis zwischen Kindern und Eltern. Dass man am Leben des anderen jeweils Anteil nimmt, dass man aneinander dran bleibt, dass man versucht, den anderen zu verstehen und sich selbst verständlich zu machen. Und das gilt eben auch für die Beziehung zwischen dem lebendigen Gott und seinen Kindern. Er durchschaut uns ja ohnehin vollkommen. Er versteht uns, seine Kinder, bis in die letzten Winkel unseres Herzens. So sagt er uns das ja zum Beispiel im Psalm 139, Vers 4. Da heißt es, denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, betet David, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Und dann weiter, Vers 16. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in deinem Buch geschrieben, die noch werden sollten, von denen keiner war. Das heißt, du durchschaust mich, du verstehst mich. Aber es ist Gott auch daran gelegen, dass wir ihn besser verstehen. Dass es eine Wechselseitigkeit ist. Und das ist nicht immer einfach. In Psalm 139 heißt es dann weiter in Vers 17, aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken? Wie schwer ist es manchmal, dich, Gott, zu verstehen? Und die Gemeinde Jesu ist die Gemeinschaft derer, die ihren Herrn immer besser kennenlernen wollen. Das macht die Gemeinde Jesu aus. Dass wir versuchen, unseren Herrn immer besser kennenzulernen, sowohl als Person, wie er ist, als auch seine Sicht der Dinge, wie er die Dinge bewertet. Dass wir unseren Herrn besser verstehen. Martin Luther hat das so formuliert in den schmalkaldischen Artikeln. Er hat gesagt, es weiß Gottlob, ein Kind von 7 Jahren, was die Kirche sei. Nämlich die heiligen Gläubigen und die Schäflein, die ihres Hirten Stimme hören. Das ist die Kirche, die Schäflein, die ihres Hirten Stimme hören. Die versuchen zu erlauschen, was er will, was er ihnen sagt, die ihn verstehen wollen. Und natürlich ist uns Menschen dabei von vornherein eine logische Grenze gesetzt. Wir können Gott nie hundertprozentig verstehen. Aber das gilt ja schon sogar gegenüber Menschen, dass wir die nicht hundertprozentig verstehen können. Es gibt ein berühmtes Zitat des früheren Außenministers Hans-Dietrich Genscher. Der hat ein gutes persönliches Verhältnis, damals war das noch so, dass der deutsche Außenminister ein gutes persönliches Verhältnis zu seinem Kollegen aus den USA hatte, zu Henry Kissinger. Und die beiden wurden mal gefragt, wie verständigen sie sich denn? Und Kissinger konnte, weil er aus Fürth kam, ein bisschen Deutsch. Ja, meistens Deutsch. Und Genscher sagte dann, ja, mit der englischen Sprache geht es mir wie mit meiner Frau. Ich liebe sie, aber ich beherrsche sie nicht. Ich liebe sie, aber ich beherrsche sie nicht. Er hätte genauso gut sagen können, ich verstehe sie nicht hundertprozentig. Und wenn wir Menschen schon nur bedingt verstehen, wie viel komplizierter Gott. Und dennoch hat Gott ganz viel investiert, dass wir viel von ihm verstehen. Er hat uns in seinem Wort ganz viel über sich selbst mitgeteilt, über seine Pläne, über sein Wesen, über seinen Charakter. Hat er uns viel offenbart. Und deswegen ist es ein wichtiger Bestandteil unserer Liebe zu Gott, ein wichtiger Bestandteil auch unserer Anbetung und unserer Ehrfurcht vor Gott, dass wir ihn studieren. Und deshalb, liebe Gemeinde, geschieht Anbetung und Lobpreis im Gottesdienst nicht nur, wenn wir miteinander singen und beten, sondern Anbetung und Lobpreis geschieht auch, wenn wir zusammen Gott studieren in seinem Wort. Und darum lasst uns den Herrn anbeten, jetzt in dieser Zeit, die vor uns liegt, indem wir sein Wort in Römer 9 miteinander studieren. Es ist einer dieser speziellen Texte, in denen Gott uns ganz viel über sein Wesen enthüllt. Auch einer der besonders schwierigen Texte. Und es ist gut, Predigtreihen durchzuführen, weil man sonst wahrscheinlich nie auf solche Texte stoßen würde. Römer 9, wir hatten gesehen, alles hatte mit einem Problem begonnen, mit dieser tiefen Sorge des Apostel Paulus. Was wird aus meinen Landsleuten, den Israeliten? Wie kann es sein, dass sie, obwohl Gott ihnen so viele Verheißungen gegeben hat, obwohl er ihnen eine so privilegierte Stellung zugemessen hat, dass sie trotzdem in ihrer Mehrheit Gott abweisen? Wie kann das sein? Das war der Anfang von Römer 9. Und hinter dieser tiefen Sorge des Apostel Paulus um seine jüdischen Volksgenossen, da hatte sich eine noch gefährlichere Frage erhoben. Und diese Frage betraf nicht nur Israel, sondern alle, die an den Gott Israels glauben. Nämlich die Frage, kann ich mich noch auf Gottes Verheißungen in der Bibel verlassen? Ist Gott treu? Kann ich mich noch darauf verlassen, dass seine Zusagen für mich persönlich solide sind? Und von dort aus kann man dann noch einen Schritt weitergehen und fragen, also angenommen, Gottes Verheißungen würden sich als unzuverlässig erweisen, was würde das für Gott selbst bedeuten? Für seine Treue, für sein Wesen, für seinen Charakter? Und die Antworten darauf hatten wir letzten Sonntag ausführlich studiert. Sie können das auch, wenn Sie es noch nicht mitbekommen haben, nochmal nachhören über www.beg-hannover.de. Die Predigt über Römer 9, Vers 6 folgende. Da beweist Paulus uns aus Israels Geschichte, Gott ist absolut treu, Gott ist absolut verlässlich. Und er hat es genau so vorausgesagt, wie es gekommen ist. Er hat eben nicht gesagt, dass ganz Israel sich sofort bekehren wird. Dass die Mehrheit der Volksgenossen des Paulus zur Zeit Jesu sich gegen ihren Retter stellt. Dass die Mehrheit Israels, allen voran ihre Führer, die Liebe Gottes abweist, als der Messias kommt. Das steht nicht im Geringsten, hat Paulus nachgewiesen, in Spannung zu dem, was Gott durch seine Propheten angekündigt und verheißen hat. Und deswegen kann er dann formulieren, Gottes Wort ist nicht hinfällig, Gottes Wort bleibt bestehen, Gottes Wort kann zu keiner Sekunde ausgehebelt werden. Wir dürfen uns voller Vertrauen auf seine Verheißungen berufen. Voller Vertrauen. Nicht so, dass wir einzelne Verse einfach aus dem Zusammenhang herausschneiden, aber so, wie Gott uns seine Verheißungen im Kontext gibt, darauf können wir uns voll berufen. Gott ist treu. Und kaum war das beantwortet, erhob sich die nächste Frage, ist Gott auch gerecht oder ist Gott möglicherweise ungerecht? Das hatten wir letztes Mal auch gesehen, wenn er die einen bewahrt und die anderen nicht, verstößt das nicht gegen den Gleichheitsgrundsatz? Und darauf hatte Paulus so geantwortet, und das haben Sie vor sich in Vers 14, wir hatten die Verse 14 bis 16 letzten Sonntag noch studiert. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott, das sei ferne? Denn zu Mose spricht er, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben dazu habe ich dich aufstehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. So erbarmt er sich nun, über wen er will, und verstockt, wen er will. Paulus sagt, Leute, Gott kann nie ungerecht sein. Soll Gott ungerecht sein? Das sei ferne. Megenoito steht da im Griechischen. Auf keinen Fall, alles nur nicht das. Aber wer von Gott Gerechtigkeit fordert, der begibt sich auf ein sehr gefährliches Gleis. Der bewegt sich auf einem sehr, sehr dünnen Eis. Denn wenn Gott uns gegenüber Gerechtigkeit walten lassen würde, dann müsste er uns alle verurteilen. Und darum sollten wir, anstatt Gerechtigkeit zu fordern, lieber auf Gottes Erbarmen hoffen. So wie Mose, an den Paulus hier in Vers 15 erinnert, mit diesem Zitat aus 2. Mose 33, Vers 19, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Unmittelbar vorher hatte Mose in 2. Mose 32 den Herrn angefleht, bitte verwirf das Volk nicht, bitte verwirf dein Volk nicht, trotz unserer Sünde. Ein dramatisches Zwiegespräch hatte sich entsponnen zwischen Gott und seinem Boten. Und in dem Zusammenhang sagt Gott, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Und Vers 16 hatte dann das bestätigt, so liegt es nun nicht an jemandes Laufen oder Wollen, sondern an Gottes Erbarmen, also nicht an unserer Leistung und Frömmigkeitsertrag, den wir einbringen, sondern an Gottes Erbarmen. Du kannst deine Rettung nicht durch irgendetwas gewinnen, du kannst deine Rettung nicht durch irgendetwas erarbeiten. Du kannst dir die Gotteskindschaft nicht verdienen und selber sicherstellen durch irgendetwas, was du tust oder leistest oder bringst. Du bist von Anfang bis Ende darauf angewiesen, dass der Herr sich über dich erbarmt. Und das Einzige, was dir bleibt, ist, dass du dich im Vertrauen an Gottes Erbarmen klammerst. Dass du es machst wie Mose, dass du den Herrn von Herzen um Gnade anrufst. Das ist Glauben. Jesus, du bist am Kreuz gestorben auch für meine Schuld. Lass das für mich gelten. Vergib mir, ich brauche dich. Rette mich, das ist Glauben. Wenn Gott mit uns nach dem Maßstab der objektiven Gerechtigkeit handeln würde, dann hätten wir alle keine Chance. Und deswegen können wir heilfroh sein, dass es Gottes Erbarmen gibt in Jesus. Dass diese Tür offen steht, dass wir nicht spekulieren müssen, erbarmt sich nun Gott über mich oder erbarmt er sich nicht, sondern dass er sagt, sieh, die Tür ist offen und ich lade dich ein und ich fordere dich auf, sagt Jesus, komm her zu mir, vertrau mir, gib mir deine Schuld, beuge dich, gib zu, dass du mich brauchst und lass dich retten. Und dann kannst du dich voll auf meine Zusage verlassen. Und damit ist auch die zweite Frage, die zweite bange Frage beantwortet. Erstens ist Gott treu, zweitens ist Gott gerecht. Ja, sagt Paulus. Gott kann gar nicht ungerecht sein. Entweder ist Gott barmherzig und vergibt uns unverdientermaßen, oder Gott ist gerecht. Dann straft und richtet er verdientermaßen die Sünde und den Sünder. Also entweder ist Gott barmherzig oder er ist gerecht. Aber er kann nie ungerecht sein. Und dass Gott den Sünder straft und auf seine Schuld behaftet, das hatten wir am Beispiel des Pharao gesehen. Und darauf kommen wir jetzt nochmal zurück. Vers 17, denn die Schrift sagt zum Pharao. Und dann kommt dieses Zitat aus 2. Mose 9, Vers 16. Eben dazu habe ich dich aufstehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Übrigens haben Sie gemerkt, hier steht, die Schrift sagt zum Pharao. Eigentlich spricht ja Gott zum Pharao. Aber Paulus kann schreiben, die Schrift sagt zum Pharao, weil das in der Schrift steht. Und so eng sind Gott selbst und seine heilige Schrift, die er uns offenbart und irrtumslos zur Verfügung gestellt hat, aufeinander bezogen. Die Schrift sagt, wo man eigentlich erwartet, Gott sagt. Ganz klassische Stelle. Eben dazu habe ich dich aufstehen lassen, dich den Pharao, dass ich an dir meine Macht erweise. Also am Ende gibt es nur diese Alternative. Gott handelt entweder gnädig erlösend oder er handelt gerecht strafend. Gnädig erlösend oder gerecht strafend. Und das liegt in seiner souveränen Entscheidung. Vers 18. So erbarmt er sich nun über wen er will und verstockt wen er will. So ist er gnädig über wem er will und gerecht über wem er will. Aber niemals ungerecht. Soweit waren wir gekommen. Und jetzt wird's noch spannender. Denn wie aus der Pistole geschossen, formuliert Paulus sofort die nächste kritische Rückfrage, die sich jetzt aufdrängt. Und die man an dieser Stelle möglicherweise vorbringen könnte. Vers 19. Nun wirst du mich fragen, warum tadelt er dann noch? Denn wer kann seinem Willen widerstehen? Also Paulus sagt, wenn es letztlich an Gottes Gnade liegt, wenn wir Menschen das Heil nicht allein in der Hand haben, tja, wie kann uns dann Gott zur Verantwortung ziehen? Und wie reagiert Paulus? Paulus reagiert, indem er uns ganz entscheidende Informationen über Gott selbst gibt. Über Gott selbst. Und Sie werden merken, dass Paulus die Frage nicht direkt und nicht sofort beantwortet, wie kann Gott uns dann zur Rechenschaft ziehen, wenn wir es doch nicht in der Hand haben, sondern er ordnet die Frage ein. Und er gibt uns hier in den nächsten Versen einen Schlüssel in die Hand. Einen Schlüssel, wie wir richtig mit dieser Frage umgehen können. Und wenn Sie eine Überschrift über diesen Text Römer 9, 19 bis 24 suchen, dann schreiben Sie einfach drüber, Gott handelt göttlich. Gott handelt göttlich. Das ist auch das Oberthema dieser Predigt. Gott handelt göttlich. Und jetzt lesen wir mal die Verse 19 bis 24. Nun wirst du mich fragen, warum tadelt er dann noch? Denn wer kann seinem Willen widerstehen? Ja, oh Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch das Gebilde zu dem, der es geformt hat, warum hast du mich so gemacht? Oder hat nicht der Töpfer Macht über den Ton, aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre, das andere zur Unehre zu machen? Wenn nun aber Gott, da er seinen Zorn erweisen und seine Macht offenbar machen wollt, mit großer Langmut die Gefäße des Zornes getragen hat, die zum Verderben zugerichtet sind, damit er auch den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit erzeige, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat, als solcher hat er auch uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. Haben Sie es gemerkt? Die Verse 22 bis 23 sind ein Nebensatz, der ohne Hauptsatz endet. Das bricht ab. Das ist eine ganz bestimmte rhetorische Figur, wo der Schreiber dem Leser bewusst den Abschluss des Satzes überlässt. So nach dem Motto, die Sache ist so klar, das kannst du auch selbst ergänzen. Also man könnte es so ergänzen, wenn Sie das in eckige Klammern vielleicht dazu schreiben wollen. Wenn nun aber Gott da seinen Zorn erweisen und seine Macht offenbaren wollte, mit großer Langmut die Gefäße des Zorns getragen hat, die zum Verderben zugerichtet sind, damit er auch den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit erzeige, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat. Was soll daran ungerecht sein? Das können Sie in Klammern ergänzen. Also wir lassen uns auf diese rhetorische Figur ein, die der Paulus uns hier präsentiert. Oder man könnte auch schreiben, dann ist das sein gutes Recht. Was soll daran ungerecht sein? Dann ist das sein gutes Recht. Das können Sie in Klammern hier dazu schreiben. Und Paulus erinnert uns erstmal, das ist hochinteressant, er erinnert uns erstmal daran in Vers 20 und 21, wer wir sind und wer Gott ist. Trotz aller persönlichen Beziehung. Vers 20, ja, o Mensch, wer bist denn du, dass du mit Gott rechten willst? Sprich doch das Gebilde zu dem, der es geformt hat, warum hast du mich so gemacht? Das heißt auf Deutsch, wir spielen nicht in derselben Liga wie Gott. Gott spielt Champions League und du höchstens dritte Kreisklasse, wenn man es so krass sagen will. Wir spielen nicht in derselben Liga. Das hat schon Hiob lernen müssen. Hiob 9, Vers 12, wenn ein Mensch mit Gott rechten wollte, da könnte ihm auf tausend nicht eins antworten. Oder Salomo hat das gesagt im Predigerbuch, Kapitel 5 am Anfang. Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Spielst nicht in derselben Liga, willst du mit Gott rechten? Gott handelt göttlich. Und das heißt, es ist logisch, dass wir ihn nicht hundertprozentig verstehen. Und das heißt auch, wir haben kein Recht, ihn zu kritisieren. Und das ist das Hauptproblem etwa der Bibelkritik. Dieses ganzen Anspruchs, der in diesem philosophischen Gebilde der historisch-kritischen Methode drinsteckt, dass der Mensch sich anmaßt, Gott und sein Wort zu kritisieren. Und das ist nicht nur sachlich falsch. Das ist nicht nur nicht sachgerecht, sondern das ist Sünde. Bibelkritik ist Sünde gegen den heiligen Gott. Gott handelt göttlich. Und was Paulus hier an dem Frager kritisiert, das ist nicht, dass einer sich ums Verstehen bemüht. Das ist es nicht. Paulus hat es immer gefördert, dass die Leute versucht haben zu verstehen. Paulus hat in 1. Korinther 14, Vers 12 mal gesagt, seid nicht Kinder, wenn es ums Verstehen geht, seid Kinder, wenn es ums Böse geht, aber seid vollkommen, wenn es ums Verstehen geht. Kapiert das, denkt gründlich, bemüht euch. Fragt. Nein, was Paulus hier kritisiert, ist, dass einer selbstgerecht und anmaßend gegen Gott aufbegehrt. Das ist hier gemeint. Wer bist du, dass du mit Gott rechtest? Und in dem Begriff Rechten, in dem griechischen Wort, da steckt das Wort, unser Wort für Anti drin. Ein Widerspruch, eine Rebellion, das ist gemeint. Nicht eine ehrliche Nachfrage. Wer bist du, dass du dir das anmaßt, dass du mit Gott rechtest? Du bist auf der Erde und Gott ist im Himmel. Es gibt eine berühmte Geschichte von Wilhelm Busch, wo in seinem Arbeiterbezirk, in dem er Pfarrer war, ist damals üblich gewesen, manchmal, dass Leute so Straßenversammlungen gemacht haben. Und eines Tages, er geht durch seinen Bezirk, da trifft er wieder auf so eine politische Versammlung. Und dann sehen die ihn und sagen, ha, das ist ja der Pfaffe, wir müssen mal miteinander reden, wir müssen Sie was fragen. Ich frage Sie als Vertreter Gottes, sagt da der Redner, wie kann Ihr Gott schweigend zusehen, wenn so viel Unrecht geschieht? Und dann schildert er die Elendswohnungen und die Sorgen der Mütter, die nicht genug für ihre Kinder haben und so weiter. Und dann sagt er, und dazu schweigt ihr lächerlicher Gott? Wenn es also ihren Gott gibt, dann werde ich ihm ja mal begegnen nach meinem Tod. Also ich werde ihm begegnen, gut, und darauf freue ich mich. Und da werde ich nämlich auf diesen Gott zugehen und werde ihm sagen, du hast gewusst, dass Kinder verhungern werden, andere alles haben und hast nichts getan. Du hast Kriege zugelassen, in denen die Unschuldigen leiden mussten. Du hast geschwiegen zu all dem Jammer, dem Unrecht der Bedrückung. Ja, das will ich ihrem Gott mal unter die Nase reiben. Und wissen Sie, was ich dann zu ihm sage? Ich werde sagen, Gott, herunter von deinem Thron, weg, hau ab. Und Wilhelm Busch sagt, nun hat er es erreicht, dass ich auch zornig werde. Ich falle ihm ins Wort. Gut so, ich werde mitrufen zu diesem Gott. Herunter von deinem Thron, hau ab. Und auf einmal ist es ganz still. Und der Redner sieht mich erstaunt an und sagt, Sie sind doch Pfarrer, Sie dürfen doch sowas nicht. Und er sagt, Wilhelm Busch, sehen Sie mal, ein Gott, der sich von Ihnen so antrompeten lässt, das müsste ja wirklich ein lächerlicher Gott sein. Aber den gibt's nicht, den gibt's wirklich nicht, der existiert nur in Ihrem Kopf. Ein Gott, der sich von Ihnen zur Rechenschaft ziehen lässt, Sie der Richter und er der Angeklagte, solch ein Gott gibt's nur in verwirrten Köpfen. Und da kann man auch nur sagen, hinweg mit diesem Gott, damit muss endlich Schluss gemacht werden. Aber wissen Sie, es gibt einen anderen Gott, einen wirklichen Gott. Den ziehen Sie nicht zur Rechenschaft, sondern der stellt uns vor sein Gericht, Sie und mich. Und da wird uns dann das Wort in der Kehle stecken bleiben. Es gibt keinen Gott, zu dem sie sagen könnten, hinweg mit dir. Aber es gibt einen heiligen, lebendigen, wirklichen Gott. Und der könnte mal zu ihnen sagen, hinweg mit dir. Wer bist du, der du mit Gott rechtest? Das ist eine gefährliche Grenzüberschreitung. Denken Sie an dieses blasphemische Titelblatt von Charlie Hebdo zum Jahrestag des Pariser Attentats und das sich dann ausgerechnet gegen den Gott der Christen richtete und ihn als einen blutverschmierten Terroristen anpöbelte. Das ist gefährlich. Aber es ist nicht nur Charlie Hebdo, es ist auch Herr Müller von nebenan. Mit seiner hochmütigen Geringschätzung, oh, wenn es denn einen Gott gäbe, was macht der schon hier? Ich brauche ihn nicht. Und das ist kurzsichtig. Und es ist dumm. Denn Gott handelt göttlich. Und kein Mensch hat das Recht, ihn zur Rede zu stellen. Und um uns diesen tiefen Graben deutlich vor Augen zu führen, greift Paulus dann auf ein bekanntes Bild aus dem Alten Testament zurück. Es ist das Bild vom Töpfer und vom Ton. Und dann sagt er in Vers 21, oder hat nicht der Töpfer Macht über den Ton aus derselben Masse, das eine Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen? Jetzt müssen wir sehr genau hingucken. Dieses Bild haben nämlich einige im Sinne einer doppelten Prädestination ausgelegt. So als sei der Mensch so eine neutrale Masse im Bild gesprochen. Und aus dem einen macht Gott eben den Geretteten und den er zum Glauben hinformt. Und aus dem anderen formt Gott eben den Ungläubigen, den Sünder, im Sinne einer doppelten Prädestination. Dabei übersieht man, wenn man das so auslegt, dass der Ton, mit dem der Töpfer arbeitet, nicht ein neutrales Material ist im Alten Testament, sondern wenn Gott sein Volk als Ton anspricht, dann adressiert er in dem Zusammenhang ihre Sünde. Also der Ton ist nicht neutrales Material, sondern der sündige Mensch. Das ist ganz wichtig. Das sehen Sie zum Beispiel in Jesaja 64, Vers 7. Das ist so ein Beispiel. Jesaja 64, Vers 7. Wo Gott Folgendes sagt. Beziehungsweise sein Volk ihn so anruft. Nun aber bist du Herr, unser Vater, wir sind der Ton und du bist unser Töpfer. Wir sind alle das Werk deiner Hände. Und in dem Vers davor, Vers 6 und im Vers danach, Vers 8, wird immer deutlich, dass es eine Situation voller Schuld ist. Du hast dein Angesicht vor uns verborgen und uns dahingegeben in die Gewalt unserer Missetaten. Und dann kommt, du bist unser Herr, der Töpfer, wir der Ton. Und dann Vers 8, zürne nicht zu sehr, o Herr, gedenke nicht ewiglich an die Schuld. Und so ist es auch in den anderen Stellen, Jesaja 29, 16, Jesaja 45, 9, auch in Jeremia 18, immer wieder. Gott ist der Töpfer, aber der Mensch ist der Ton und der Ton ist voller Sünde. Also nicht neutrales Material. Und diesem Sünder gegenüber gibt es zwei Möglichkeiten. Diesem Sünder gegenüber. Erbarmen oder ihn auf seine Schuld zu behaften. Das ist wie bei Israel und Pharao in den Versen davor. Und nun gibt es eine ganz ähnliche Gegenüberstellung in Vers 22 und 23 mit den beiden Gefäßen. Es ist ganz wichtig, dass wir das jetzt sehen. Da spricht Paulus ja von den Gefäßen des Zorns in Vers 22, die gerechterweise zum Verderben zugerichtet werden. Und er spricht von den Gefäßen der Barmherzigkeit, die gnädigerweise zur Herrlichkeit vorherbereitet werden. Merken Sie den Unterschied? Die Rettung ist im Gegensatz zum Gericht völlig unverdient. Das ist ganz wichtig. Und wenn wir diese komplizierte Passage überwunden haben, dann haben wir die schwerste Arbeit für heute, denke ich, geschafft. Aber wir müssen das gut verstehen, weil dieser Text so oft einfach missverstanden wird. Die Gefäße der Barmherzigkeit. Das Wort, das Paulus hier verwendet, sie sind vorherbereitet worden. Und der Zusammenhang, in dem das hier steht, auch mit Römer 8, Vers 30 macht deutlich, dieses proetoimazo, dieses Vorherbereiten von Vers 23, das geschah schon vor unserer Geburt. Also das ist Auserwählung, was Paulus hier beschreibt. Da sind sich auch fast alle Ausleger einig. Gott hat die Gefäße der Barmherzigkeit in seiner Gnade auserwählt, bevor wir geboren wurden, ohne jegliches Verdienst unsererseits. Das Wort selbst macht das deutlich, der Zusammenhang macht das deutlich und es wird auch ausdrücklich Gott als der Handelnde hier benannt in Vers 23. Die Gefäße, die er zur Herrlichkeit vorherbereitet hat. Und dann die anderen Gefäße, die Gefäße des Zorns. Von denen wird das nicht in gleicher Weise gesagt. Die sind offensichtlich nicht zuvor, vor ihrer Geburt, zu Gefäßen des Zorns bereitet worden. Da steht ein ganz anderes Wort im Griechischen. Es ist übrigens auch kein finites Verb, sondern es ist ein Partizip nur. Und das Wort, was da steht, das heißt so viel wie zum Verderben zugerichtet, zum Verderben bereitgestellt, man könnte auch übersetzen, zum Verderben aufbereitet, zum Verderben präpariert. Da steht nichts von Vorherbestimmung. Und da steht auch nicht ausdrücklich, wer der Handelnde war. Das ist passiv. Es heißt nur, sie wurden zum Verderben zugerichtet. Das kann bedeuten, dass sie sich selbst zum Verderben zugerichtet haben. Das kann bedeuten, dass sie zum Verderben ausgereift sind. Man kann auch nicht ausschließen, dass das ein Passivum Divinum ist, also dass Gott sie dazu zubereitet hat, aber dass es Gott nicht erwähnt wird. Sie wurden zum Verderben zugerichtet durch Gott. Das kann auch sein. Aber selbst, und das ist jetzt ganz wichtig, selbst wenn mit dem Passiv Gott gemeint sein sollte, also selbst wenn das heißen sollte, sie wurden von Gott zum Verderben zugerichtet, dann steht hier mit keiner Silbe, und halten Sie das bitte fest, dann steht hier mit keiner Silbe, dass Gott sie schon vor ihrer Geburt dazu vorherbestimmt hat. Hier steht nur, sie wurden dazu präpariert. Aber hier steht nicht, wann das geschah. Und schon gar nicht, dass das vor Grundlegung der Welt geschah. Sondern die Indizien, die wir hier sammeln, die deuten ganz stark darauf hin, dass die Zurichtung zum Verderben erfolgte als Antwort auf ihre Sünde. Also nicht vor der Zeit, sondern die Zurüstung zum Verderben erfolgt als Antwort auf ihre Sünde, also als gerechtes Gericht. Genauso wie Gott es mit Pharao gemacht hat. Die Verhärtung von Pharao war das gerechte Gericht über seine Sünde. Also nochmal, die Verwerfung der Zornesgefäße war Gottes Antwort auf die Schuld der Menschen. Und das entspricht im Übrigen genau dem, was Paulus im ersten Kapitel gesagt hat, in Römer 1, Vers 24. Das hatten wir ja damals, das muss ich schon damals sagen, ganz ausführlich ausgelegt. Was macht Gott mit den Sündern? Da heißt es, darum hat Gott sie auch dahin gegeben in die Begierden ihrer Herzen. Das heißt, Gott hat sie ihrer Sünde ausgeliefert. Er hat sie dahin gegeben in ihre Schuld hinein. Und erst wollten sie sündigen und dann mussten sie sündigen. Und so ist es auch hier. Er hat sie dahin gegeben. Er hat sie verhärtet. Er hat sie dazu bereitet, gerichtet zu werden als Gefäße des Zorns. Und deswegen spricht Paulus auch hier in Römer 9 von Gottes Zorn. Und Gottes Zorn ist nie etwas, was Gott von Ewigkeit her über irgendwelche Menschen hat, sondern Gottes Zorn ist immer Gottes heilige Antwort auf Schuld. Und deswegen haben wir ein ganz deutliches Ergebnis. Man kann Römer 9 nicht verwenden, wie das leider oft getan wird, um damit die Lehre der sogenannten doppelten Prädestination zu begründen. Nur die Gefäße des Erbarmens wurden zuvor dazu auserwählt, ohne alles Verdienst von Gottes Gnade gerettet zu werden. Und das haben sie dann im Glauben ergriffen. Aber die Gefäße des Zorns, die werden von Gott auf ihre Sünde behaftet und erfahren sein gerechtes Gericht. Und hier haben wir es wieder. Auf die einen reagiert Gott mit Gnade und auf die anderen, die Gefäße des Zorns, mit Gerechtigkeit. Und der berühmte Theologe Charles Hodge hat das einmal so ausgedrückt, auf unseren Vers bezogen. Er sagt, Gott wird in diesen Versen nicht in seiner Funktion als Schöpfer, sondern als Richter angesprochen. Es geht hier nirgendwo darum, dass Gott absichtlich sündige Menschen erschafft, um sie dann zu richten. Sondern es geht um Gottes gutes Recht, mit sündigen Menschen so zu verfahren, dass er sie nach seinem göttlichen Ratschluss entweder begnadigt oder gemäß ihrer Schuld richtet. Das ist hier gemeint. Und verstehen Sie, Gott hat jederzeit das Recht, die Sünde zu richten. Aber Gott hat nicht Menschen eigens mit dem Ziel geschaffen, dass sie sündig werden sollten. Sondern das kam durch den Sündenfall. Jakobus 1, Vers 13 sagt ganz deutlich, Gott versucht niemanden zum Bösen. Und genauso ist es mit Pharao gewesen. Gott hat den Pharao nicht von Ewigkeit her dazu auserwählt, Gottes Volk zu verfolgen, sondern Gott hat den realen Pharao mit seinem sündigen Herzen gewissermaßen auf die Bühne der Weltgeschichte geschickt. Und er hat ihn dann in diese öffentliche Stellung kommen lassen. So sagt Gott das ja auch. Ich habe dich aufstehen lassen. Ich habe dich auf diese Bühne gestellt. Damit viele Menschen an diesem Pharao etwas von der Macht Gottes sehen können. dass ich an dir meine Macht erweise und mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Aber verstehen Sie, zu dem Zeitpunkt, als das geschieht, da war Pharao nicht ein unbeschriebenes Blatt, da war Pharao nicht eine Tabula Rasa, sondern da war Pharao was? Ein ungläubiger Heide. Da war Pharao das, was der Ton ist, der sündige Ton. Und er hat sich gegenüber Gottes Ruf gesperrt und wiederholt gesperrt. Und Gott hat ihn darauf behaftet und Gott hat ihn immer mehr verhärtet. Und diese Verhärtung, die an seinem Herzen geschah, war Gottes gerechtes Gericht an Pharaos Sünde. Und deswegen finden Sie in der Bibel immer wieder beides im zweiten Buch Mose. Da wird gesagt, Gott verhärtet Pharao, aber es wird auch immer wieder gesagt, Pharao verhärtet sich selbst. Beides. Den Sünder behaftet Gott und richtet ihn. Und das ist wieder Römer 1,24, indem er ihn immer mehr an seine Schuld ausliefert. Gott handelt göttlich. Es ist sein souveränes Recht, Vers 18. So erbarmt er sich nun über wen er will und verstockt wen er will. Aber nie ungerecht. Gott handelt göttlich. Das ist schon mal ein ganz schön dickes Holz, was wir hier sägen mussten gewissermaßen. Aber Paulus belässt es nicht bei dieser Feststellung. Paulus will ja, dass wir Gott besser verstehen. Er will uns ja Gott näher bringen. Sondern Paulus erläutert uns jetzt noch im Einzelnen, was eigentlich passiert, wenn Gott so handelt. Warum Gott das macht, mit welchem Ziel er das macht. Und es lohnt sich. Es lohnt sich heute, dass wir nochmal alle Konzentration zusammennehmen, um das zu verstehen. Gott handelt göttlich. Was passiert, wenn Gott göttlich handelt? Und das Erste, was wir hier sehen, Gott zeigt uns in allem sein Wesen. Das ist hochinteressant, das ist das Erste. Gott zeigt uns in allem sein Wesen. Hier steht mehrfach, dass Gott uns durch sein Vorgehen, sei es, dass er begnadigt, sei es, dass er richtet, etwas über sich zeigen will. Und zwar über sein Wesen, über seinen Charakter. Schauen Sie, wie steht das denn hier in Vers 17? Wozu hat Gott den Pharao auf die Bühne der Weltgeschichte dirigiert? Dass ich an dir meine Macht erweise, also zeige. Und in 22 sagt Paulus das gleich über die Gefäße des Zorns. Also über die Sünder, die Gott einem gerechten Gericht überführt wie dem Pharao. Was steht da in Vers 22? Gott wollte an ihnen seinen Zorn erweisen und seine Macht offenbar machen. Gott will etwas zeigen über sich. Und schließlich sind da noch die Gefäße der Barmherzigkeit. Vers 23. Was will Gott uns an denen zeigen? Damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit erzeige. Gott zeigt uns in allem etwas über sich. Und hier in 22, 23 finden wir das gleiche Entweder-Oder wie in 15 bis 18. Gott erbarmt sich über die Gefäße der Barmherzigkeit und Gott verstockt die Gefäße des Zornes. Und wissen Sie, Gott macht das nicht im Verborgenen. Sondern wenn Gott in Gericht und Gnade an Menschen handelt, dann will er damit etwas offenbaren. Dann will er uns damit etwas zeigen über sein Wesen und über seinen Charakter. Was will er uns zeigen? Was zeigt uns Gott über sich, wenn er seinen Zorn erweist? Das sagt uns viel über Gott. Das sagt uns, Gott kann Sünde und Böses nicht einfach stehen lassen. Das sagt uns viel über Gott, wenn er seinen Zorn erweist. Gottes Charakter ist vollkommen und heilig. Und Gottes Zorn gegenüber der Sünde ist das Spiegelbild seiner heiligen Majestät. Das zeigt uns viel über Gott. Und wenn Gott richtet, erweist er ja nicht nur seinen Zorn, sondern auch seine Macht. Überlegen Sie mal, wie er Pharaos Armee im Roten Meer ersäuft hat. Oder denken Sie an die Plagen gegen Ägypten. Ich mache meine Macht offenbar. Oder denken wir daran, wie Noahs Zeitgenossen in der Flut gerichtet worden sind. Lauter Machterweise Gottes. Oder lesen Sie die Texte über das zukünftige Gericht Gottes in der Offenbarung. Die Schlacht zu Harmageddon. Der Messias, der auf dem weißen Pferd in all seiner Macht die Feinde besiegt. Das zeigt Gottes Macht. Und wissen Sie, das Gericht ist nicht der einzige Weg, auf dem Gott seine Macht beweist. Gott beweist seine Macht zum Beispiel in der Schöpfung, haben wir in Römer 1 gesehen. Gott beweist seine Macht in der Auferweckung von Menschen, denken Sie Johannes 11, der Lazarus, den er aus dem Grab rausholt, obwohl er schon angefangen hatte zu stinken. Gott erweist seine Macht noch viel deutlicher, Johannes 3, Nikodemus, wenn er tote, abweisende Menschen zum lebendigen Glauben erweckt und ihnen neues Leben schenkt. Auch da erweist Gott seine Macht. Aber er erweist sie eben auch, wenn er richtet, wie er es am Pharao getan hat. Allerdings lässt Gottes Gericht über das Böse manchmal auf sich warten. Das steht hier auch in Vers 22. Dass Gott mit großer Langmut die Gefäße des Zornes getragen hat. Das heißt, dass Gott nicht sofort reingehauen hat. Aber warum? Nicht, weil er unentschlossen wäre, sondern damit das Böse ausreifen kann. Mit Langmut die Gefäße des Zorns getragen, damit auch keiner sagen kann, er hätte keine Chance zur Umkehr gehabt. Gott hätte ihm keine Zeit gelassen. Nein, Gott erträgt das mit Langmut. Er lässt das sich ausreifen. Aber dadurch, dass Gott die Gefäße des Zornes mit Langmut eine Weile erträgt und nicht sofort zuschlägt. Wissen Sie, was dadurch geschieht? Dadurch wird der Machterweis am Ende umso deutlicher. Denken Sie doch mal an die Plagen gegen Pharao. Das wurde ja immer deutlicher, die Plagen. Also erste Plage, Gewässer im Blut, zweite Plage, Frösche, dritte Plage, Stechmücken, dann vierte Plage, Stechfliegen, dann fünfte Plage, die Viehpest, sechste Plage, die Blattern, siebte Plage, der Hagel, achte Plage, die Heuschrecken, neunte Plage, die Finsternis und die zehnte Plage, die Tötung der Erstgeburt. Es wird immer gravierender. Oder denken Sie an diese schreckliche 7-Jahr-Woche am Ende der Zeit. Da spitzt sich die Macht des Antichrist immer zu und Gott erträgt die Gefäße des Zorns mit Langmut und seine Macht wird umso deutlicher. Also wenn Gott richtet und verhärtet, zeigt er uns damit seinen Zorn und seine Macht. Aber damit ist noch nicht alles gesagt, wozu sie dienen. Und jetzt weise ich Sie auf eine ganz großartige Beobachtung hin. Gottes Zorn und seine Macht, wie er richtet, haben noch eine weitere Funktion. Sehen Sie mal an den Anfang von Vers 23, da steht das kleine Wörtchen damit. Damit er auch den Reichtum seiner Herrlichkeit erzeige. Das heißt, auch deshalb erweist Gott seinen Zorn und sein Gericht an den Gefäßen des Zornes, damit, im Gegensatz dazu, vor dieser dunklen Folie, der Reichtum seiner Herrlichkeit umso heller erstrahlt. Also noch Gottes Zorn steht im Dienst des Erweises seiner Herrlichkeit und seiner Gnade. Verstehen Sie, wenn wir von Gottes Gericht nichts wüssten, und deswegen ist es so schlimm, wenn in manchen Verkündigungen das Gericht Gottes ausgeblendet wird, wenn wir nichts von Gottes Gericht wüssten, dann könnten wir den Wert seiner Gnade und Rettung doch gar nicht ermessen. Und deshalb dient der Erweis von Gottes Gericht, Vers 22, und das Erschrecken darüber, auch der umso größeren Freude und Erleichterung über den Reichtum seiner Herrlichkeit, Vers 23. Man könnte es mit einem Bild sagen, dass wir jetzt alle hoffentlich bald wieder nachvollziehen können. Die Erleichterung und Dankbarkeit über den Frühling und die ersten wunderschönen wärmenden Sonnenstrahlen. Vielleicht haben wir die ja schon zu den Bibeltagen. Diese Erleichterung ist umso größer, wenn man in den Wochen zuvor erlebt hat, was ein nasskalter, frostiger Winter bedeutet. Auch der Winter dient dazu, dass wir den Frühling schätzen. Und so ist es hier. Was Gott an den Gefäßen des Zornes macht, dient dazu, dass die Gefäße der Barmherzigkeit umso mehr darüber staunen und begreifen, was ihnen geschenkt ist. Das ist nicht parallel nebeneinander gestellt. Also auf der einen Seite zeigt uns Gott im Gericht seinen Zorn und seine Macht und auf der anderen Seite zeigt uns Gottes Erbarmen den Reichtum seiner Herrlichkeit. Sondern wir haben hier ein klares Ungleichgewicht. Wir haben hier eine klare Asymmetrie. Man kann sagen, sogar Gottes Zorn und Gottes richtende Macht haben noch die Aufgabe, seine Gnade und Herrlichkeit umso deutlicher hervortreten zu lassen. Und demnach ist Gott der Erweis seiner Barmherzigkeit noch wichtiger als der Erweis seines Zornes. Auch eine tolle Entdeckung. Und auch dieser Reichtum seiner Herrlichkeit sagt uns viel über Gottes Charakter. Der Reichtum seiner Herrlichkeit in Vers 23, er will uns beschenken. Der Reichtum seiner Herrlichkeit, Gott ist voller Liebe und Hingabe zu uns. Luther hat gesagt, Gott ist ein Backofen voller Liebe. Der Reichtum seiner Herrlichkeit, Gottes Erbarmen ist so groß, dass er die schlimmste Sünde besiegen kann. Seine Vergebung ist so vollkommen, dass Gott unsere Sünde ins äußerste Meer wirft. Psalm 103, Vers 12, sofern der Morgen ist vom Abend, sofern der Osten ist vom Westen, lässt er unsere Sünde von uns sein. Und verstehen Sie, mit all dem, mit seiner Macht, mit seinem Zorn, mit dem Reichtum seiner Herrlichkeit, will uns der allmächtige Gott sein Herz zeigen, sein Charakter. Ohne diesen Zusammenhang, da könnte man Vers 18 genau entgegensetzt verstehen. Haben Sie das schon gemerkt? Und diesen, wem er gnädig ist, dem ist er gnädig. Und wen er verstockt, den verstockt er. Ohne diesen Zusammenhang, da könnte man Vers 18 so verstehen. Naja, Gott ist eben undurchschaubar. Es kann ihm sowieso keiner in die Karten gucken. Es ist letztlich die pure Willkür, der absolute Zufall. So erbarmt er sich über wen er will und verstockt, wen er will. Es ist eben alles Kismet, Schicksal. Das ist nicht der Gott der Bibel, das ist der Allah des Koran. Aber der Gott der Bibel, sagt Paulus, ist völlig anders. Wissen Sie, das ist so wichtig. Gott verhüllt sich nicht in eine geheimnisvolle Transzendenz. Gott versteckt sich nicht in einer mysteriösen Jenseitigkeit, sondern handelt in richtender Gerechtigkeit und in rettender Gnade, um uns sein Wesen und seinen Charakter zu offenbaren. Du sollst wissen, woran du bei deinem Gott bist. Du sollst es wissen. Du sollst ihn kennen. Das passiert, wenn Gott göttlich handelt. Gott zeigt uns in allem sein Wesen. Und dazu gehört übrigens auch dieses Ungleichgewicht zwischen seinem richtenden Zorn und seiner rettenden Barmherzigkeit. Ja, in beidem ist Gott unbestechlich. In beidem ist Gott unbestechlich. Aber es gibt eine klare Über- und Unterordnung. Der Beweis von Gottes Barmherzigkeit soll nicht dazu dienen, Gottes Zorn umso schrecklicher erscheinen zu lassen, sondern umgekehrt. Der Beweis von Gottes Zorn soll dazu dienen, um als dunkle Folie Gottes Barmherzigkeit umso heller erstrahlen zu lassen. So herum passen Vers 22 und 23 zusammen. Und der amerikanische Neutestamentler Thomas Schreiner hat es so formuliert. Er sagt, Gottes ultimative Absicht besteht darin, seine Herrlichkeit vor allen Menschen zu offenbaren. Seine Herrlichkeit erweist sich durch beides, durch Zorn und Gnade, aber besonders durch Gnade. Und damit kommen wir noch zu einem zweiten Punkt, was passiert, wenn Gott göttlich handelt. Der ist dann wesentlich kürzer. Erstens hatten wir gesagt, Gott zeigt uns in allem sein Wesen. Zweitens, Gott zielt mit allem auf die Ehre seines Namens. Das ist das Zweite, was Sie aufschreiben müssen. Gott zielt mit allem auf die Ehre seines Namens. Gott offenbart uns seinen vollkommenen Charakter in Gericht und Gnade, um die Ehre seines Namens in aller Welt groß zu machen. Und das sagt Vers 17, dass mein Name verkündigt werde in allen Landen, dass mein Lob gesungen werde in allen Landen. Der Name ist das Wesen Gottes, der Name ist die Person Gottes. Das ist der Reichtum seiner Herrlichkeit, sein Name, seine Größe. Und deswegen mündet ja dieser ganze Abschnitt Römer 9 bis 11 dann am Ende auch in ein großes Loblied. Das werden wir noch sehen, nämlich in Römer 11 ab Vers 33, das schließt mit einem großen Loblied, wo es dann heißt, oh, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unergründlich sind seine Gerichte und unausforschlich seine Wege. Und dann endet es in Vers 36, von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge, ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Darauf zielt es. Gott zielt mit allem auf die Ehre seines Namens, auch mit dem, was er in unserer Gemeinde tut. Wissen Sie, das ist der ganze Sinn der Schöpfung, das ist der ganze Sinn der Weltgeschichte. Warum hat Gott die Welt gemacht? Damit der Name des heiligen Gottes geehrt und gerühmt wird in aller Welt. Das ist der Sinn. Jonathan Edwards hat es einmal so formuliert in seiner Untersuchung über das Ziel, mit dem alles geschaffen wurde. Er sagt, das große Ziel der Werke Gottes, welches in der Bibel so mannigfaltig ausgedrückt wird, ist in der Tat nur ein einziges. Und dieses eine Ziel wird ganz richtig und ganz vollständig bezeichnet als die Ehre Gottes. Und so ist es ja auch immer wieder geschehen. Wie war das denn, als Pharao besiegt wurde? Und das wird ja beschrieben in 2. Mose 14. Wie geht's denn weiter in 2. Mose 15 mit dem Lobgesang des Moses? Ich will dem Herrn singen, denn hoch erhaben ist er. Das ist das Ziel. Und diese Macht und Majestät Gottes sprach sich dann ja auch rum unter den Heidenvölkern. Das griff ja. Und darum, als diese Kundschafter, das lesen wir bei Josua 2, dann Kanaan aufsuchten und Verbündete gewissermaßen besuchten und von dieser nun wahrlich problematischen Hure Rahab dann empfangen wurden, wusste die Hure Rahab das schon. Josua 2, Vers 11. Sie berichtet, wir haben gehört, ab Vers 10, wie der Herr das Wasser des Schilfmeeres ausgetrocknet hat, was er den Königen der Amoriter, Sion und Og jenseits des Jordans getan habt und wir den Bann vollstreckt habt. Und als wir dies hörten, da wurde unser Herz verzagt. Und es ist kein rechter Mut mehr in irgendjemandem vor euch. Warum? Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Dass mein Name geehrt werde in allen Landen. Schon hier in Josua 2. Und wisst ihr, das ist das Zweite, was passiert, wenn Gott göttlich handelt. Er zielt mit allem auf die Ehre seines Namens. Darum geht's. Und mit dieser Zielbestimmung kann Paulus schon in Römer 1 seinen gesamten Aposteldienst beschreiben. Da sagt er in Römer 1, Vers 5, warum er Apostel wurde, warum er zum Missionar berufen wurde. Warum denn Römer 1, Vers 5? Um unter allen Heiden den Gehorsam des Glaubens aufzurichten für seinen Namen, also für den Namen Jesu. Und Menge hat es ja richtig übersetzt. Es meint in der Substanz eigentlich glaubensgehorsam zu wirken zu seines Namens Ehre unter allen Heidenvölkern. Darum geht es. um die Durchsetzung der Ehre seines Namens unter den Heidenvölkern. Und dann gehen wir zurück in das vorletzte Kapitel von Römer, nämlich Römer 15. Römer 15, Vers 8. Da werden, und Vers 9, da werden verschiedene Gründe genannt, warum Jesus in die Welt kam. Und wissen Sie, was ein ganz wichtiger Grund ist? Römer 15, ich sage ja, es ist gut, die Bibel mitzubringen. Römer 15, da heißt es ab Vers 9, dass aber die Heiden Gott loben sollen um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, ich will dich preisen unter den Heiden und deinem Namen Lob singen. Dass aber die Heiden Gott loben sollen um der Barmherzigkeit willen. Und wissen Sie, wohinein das mündet? Vers 10, Römer 15, Vers 10, in eine überschwellende, in eine überfließende Freude. Freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk. Und wiederum lobt den Herrn alle Heiden und preist ihn alle Völker. Freude, unermessliche Freude. Wo Gott gelobt wird, ist unermessliche Freude. Das haben wir vorhin in der Lesung im Psalm 96 schon gesehen. Also, das ist das Zweite, das passiert, wenn Gott göttlich handelt. Gott zeigt uns in allem sein Wesen. Gott zielt in allem auf die Ehre seines Namens. Und die Ehre des Vaters und die Ehre des Sohnes stehen niemals in Konkurrenz zueinander, sondern gehören immer zusammen. Johannes 5, Vers 22. Der Vater hat alles Gericht dem Sohn gegeben, damit sie alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Johannes 17, Vers 1. Da redet Jesus und hebt seine Augen auf zum Himmel und sagt, Vater, die Stunde ist da, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Philipper 2, Vers 11. Alle Zungen sollen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das Lob des Vaters ist das Lob des Sohnes und das Lob des Sohnes ist das Lob des Vaters. Das ist unsere höchste Bestimmung. Und ihr Lieben, deswegen will Gott uns, die BEG, jeden Einzelnen von uns, immer mehr in diese Dynamik hineinziehen. Gott will, dass wir uns als Gefäße der Barmherzigkeit erkennen. Und dass wir erkennen, unsere höchste Bestimmung besteht darin, den Reichtum seiner Herrlichkeit, den Gott auch an uns erwiesen hat, zu loben und in aller Welt bekannt zu machen. Und darum dürfen wir diesen letzten Satz, bei dem wir jetzt angelangt sind, dann ganz persönlich auf uns beziehen. Vers 24. Als solche hat er auch uns berufen. Nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. Als solche hat er auch uns berufen. Und das ist das Letzte, das Dritte, was passiert, wenn Gott göttlich handelt. Gott zeigt uns in allem sein Wesen. Gott zieht mit allem auf die Ehre seines Namens. Gott zielt mit allem auf die Ehre seines Namens. Und das Dritte ist, Gott zieht uns in diese Berufung mit hinein. Gott zieht uns in diese Berufung mit hinein. Auch wir als solche. Und wir fragen, als welche? Das sind die Leute von Vers 23, die Paulus eben beschrieben hat. Als solche 23. Gefäße der Barmherzigkeit, wenn sie zu Jesus gehören. Hier sitzen lauter Gefäße der Barmherzigkeit. Wenn du an Jesus Christus als deinen Herrn und Erlöser glaubst, dann bist du ein Gefäß der Barmherzigkeit. Damit er den Reichtum, seine Herrlichkeit an dir, dem Gefäß, seine Barmherzigkeit erzeige, den er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat. Das heißt, der Herr hat an dir den Reichtum seiner Barmherzigkeit und seiner Herrlichkeit erzeigt. Und das heißt, er hat dir Anteil an dieser Herrlichkeit gegeben. Schauen Sie mal, erst wird von der Herrlichkeit Gottes gesprochen, vom Reichtum seiner Herrlichkeit. Und im letzten Teil von Vers 23 wird davon geredet, dass er uns zur Herrlichkeit bereitet hat. Das ist doch dramatisch. Er gibt uns Anteil an seiner Herrlichkeit. Und du erkennst dann im Rückblick, Mensch, Gott hat mich längst schon zuvor dazu vorbereitet. Nämlich vor Grundlegung der Welt. Ich bin ein Gefäß der Barmherzigkeit. Warum bin ich ein Gefäß der Barmherzigkeit? Weil Gott den Reichtum, seine Herrlichkeit auch an mir erzeige, den er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat. Und wir haben vorher gesehen, proetoimazo bedeutet, er hat dich auserwählt vor Grundlegung der Welt. Wir kommen uns noch nicht so herrlich vor, das stimmt ja. Aber die Bibel sagt, wir haben hier schon so einen großen Reichtum, dadurch, dass wir Jesus haben. Und wir werden in der Ewigkeit die Herrlichkeit des Himmels genießen. Wir werden die Herrlichkeit der Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn erfahren. Wir werden ohne Sünde sein. All das wird er uns schenken. Und wenn Sie für sich rätseln und fragen, gilt das für mich? Bin ich ein Gefäß der Barmherzigkeit? Oder könnte ich nicht doch theoretisch ein Gefäß des Zornes sein? Grübeln Sie nicht, spekulieren Sie nicht. Sondern bitten Sie Jesus um sein Erbarmen. Er hat die Tür weit aufgemacht. Und er hat gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausschicken. Es ist nicht ihre Aufgabe zu grübeln, sozusagen in welchem Regal ihr Gefäß steht, sondern es ist ihr Vorrecht, dass Jesus sie ruft und sagt, komm und wirf dich auf mein Erbarmen. Und dann dürfen sie gewiss sein, auch ich darf ein Gefäß der Barmherzigkeit sein. Er hat mich gerufen, er hat mir vergeben, ich gehöre ihm. Und daran können Sie sehen, wie unmittelbar das, was wir hier studiert haben heute Morgen, alles mit uns zu tun hat, was Paulus hier in Römer 9 beschreibt. Wenn Gott göttlich handelt, dann gilt das auch uns. Gott zeigt uns in allem sein Wesen. Gott zielt mit allem auf die Ehre seines Namens. Und er zieht uns in diese Bestimmung mit hinein. Uns, die wir zu Jesus gehören, hat er zu Gefäßen der Barmherzigkeit gemacht und nicht zu Gefäßen des Zornes. Das war seine Entscheidung, Vers 18. So erbarmt er sich nun über wen er will und verstockt wen er will. Es war seine Entscheidung. Wir hatten das nicht verdient. Aber er hat uns schon zuvor zur Herrlichkeit bereitet. Und dann hat er uns angerufen durch sein Wort. Und dann hat er uns in unserem Gewissen angerührt. Und dann hat er uns gezeigt, dass wir Sünder sind. Und dann hat er es geschenkt, dass wir erkannt haben, dass Jesus am Kreuz für unsere Schuld starb. Und dann hat er den Stolz in unserem Herzen gebrochen, dass wir uns beugen konnten vor ihm und sagen, Jesus, ich brauche deine Vergebung, rette mich. Sei du mein Herr für Zeit und Ewigkeit. Und damit hat er uns dann zugleich in diese große Berufung hineingezogen. In diese Berufung, ihn zu ehren, den Reichtum seiner Herrlichkeit zu bezeugen und der Ausbreitung seines Ruhmes zu dienen. Damit das geschieht, was hier in Vers 17 steht, damit sein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Das ist unsere Berufung. Ein Ausleger hat zu dieser Ehre Gottes Folgendes geschrieben. Er hat gesagt, der höchste aller Beweggründe für die Mission ist weder der Gehorsam gegenüber dem Missionsbefehl, so wichtig der auch ist, noch die Liebe zu den Sündern, so stark auch dieser Anreiz ist, insbesondere wenn wir an den Zorn Gottes denken. Aber der höchste aller Beweggründe für die Mission ist vielmehr der Eifer, der brennende und leidenschaftliche Eifer für die Ehre Jesu Christi. Wir sollten für die Ehre seines Namens eifern. Wir sollten betrübt sein, wenn sie unbekannt ist. Verletzt sein, wenn sie missachtet wird. Ungehalten sein, wenn sie beschmutzt wird. Und wir sollten allezeit darum besorgt sein, dass sein Name die Ehre und die Herrlichkeit erfährt, die ihm zustehen. Und David Brainerd, mit dem ich jetzt schließe, hatte diesen Blick schon in jungen Jahren. Brainerd ging so um 1740 in die Mission nach Indien. Und wenige Tage vor seinem frühen Tod, mit 29 Jahren, schrieb er in sein Tagebuch. Und das war sein letzter eigenhändiger Eintrag. Und es war die ganze Sehnsucht seines Lebens. Freitag, 2. Oktober. Oh, dass doch sein Reich sich ausbreiten möge. Dass alle Menschen ihn lieben und ihn ehren mögen, wie er wirklich ist. Und dass der herrliche Erlöser die Frucht seines Leidens erkennen und zufrieden sein möge. Oh, dass doch sein Reich sich ausbreiten möge, dass alle Menschen ihn lieben und ehren mögen, wie er wirklich ist. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, lass das auch unsere Sehnsucht immer mehr werden, dass dein Name geehrt wird, dass dein Lob bekannt wird in aller Welt. Danke, dass du uns zu Gefäßen des Erbarmens gemacht hast. Und Herr, wenn unter uns jemand sein sollte heute Morgen, der das noch nicht mit Gewissheit von sich sagen kann, ob er ein Gefäß des Erbarmens oder des Zornes ist, lass ihn deinen Ruf hören und schenke ihm den Mut, ihr den Mut, sich in die Arme deines Erbarmens zu flüchten. Herr, dir sei alle Ehre in alle Ewigkeit. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.